gemacht habe, ist eine Folge einer langen Krankheitszeit, die noch nicht zu Ende ist. Dieser Text heute Morgen ist in erster Linie ein Trosttext. Und er steht in Jesaja 40, es sind die Verse 1 bis 2 und 26 bis 31. Ich lese den Text, es ist die Gute Nachricht Übersetzung. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu. Sagt zu ihnen, eure Gefangenschaft ist zu Ende, eure Schuld ist abgebüßt. Ihr habt vom Herrn die volle Strafe für eure Vergehen empfangen. Jetzt ist alles beglichen. Seht doch nur in die Höhe. Wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er lässt sie alle aufmarschieren, das ganze unermessliche Heer. Jeden Stern ruft er einzeln mit Namen und keiner bleibt fern, wenn er, der Mächtige und Gewaltige, ruft. Ihr Leute von Israel, ihr Nachkommen Jakobs, warum klagt ihr? Der Herr kümmert sich nicht um uns. Unser Gott lässt es zu, dass uns Unrecht geschieht. Habt ihr denn nicht gehört? Habt ihr nicht begriffen? Der Herr ist Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine Macht reicht über die ganze Erde. Er hat sie geschaffen. Er wird nicht müde. Seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Dieser Text, den Jesaja zu dem Volk Israel gesprochen hat, ist ein wunderbarer und für mich fast schon ein adventlicher, ein ermutigender Text. Und wenn wir ihn lesen, dann ist dieser Text seit jeher aktuell. Und mit dem Bild des Adlers, auffahren mit Flügeln wie Adler, ist dieser Text Weltliteratur. Es lohnt sich, das ganze Kapitel 40 zu lesen. Es bereitet uns gerade in diesen Tagen auf die Ankunft des Messias vor und richtet sich insbesondere an Menschen, die in schweren Situationen sind oder die auch im Glauben eine Ermüdung haben. Wie gern würde ich all denen, die müde sind und matt, denen, die keine Kraft mehr haben und denen, die zweifeln und niedergeschlagen sind, diese Worte zusprechen und auch mir selbst, und dann wäre alles gut. Auffahren mit Flügeln wie Adler, so wünschen wir uns das. Wegfliegen vom Boden, die Welt aus einer anderen Perspektive sehen, getragen vom Aufwind, ohne eigene Kraftanstrengung, weg von all dem, was Mühe macht, weg von der Anziehungskraft des Schweren. Der Wunsch zu fliegen ist seit jeher ein Wunsch des Menschen. Die aber auf den Herrn vertrauen, kriegen neue Kraft, heißt es im Text. Was für ein majestätisches Bild von Kraft und Vitalität. Keine Müdigkeit. Ein starkes Leben wird verheißen. Und ist es so? Kann man all den Kraftlosen, den Niedergeschlagenen und Deprimierten, den im Glauben Ermüdeten einfach sagen, vertraue auf Gott, harre auf ihn und dann kommt neue Kraft? Und was ist, wenn die Kraft ausbleibt? Und dann kann dieses Wort zu einer geistlichen Kraftanstrengung werden. Du musst aber vertrauen, du bist schon so lange gläubig. Du musst harren und ausharren, dann kommt das schon wieder. Oder im Zweifelsfall, du vertraust nicht genug, du harrst nicht aus, sonst würde Gott deine Gebete erhören. Aber wie soll man sich denn anstrengen, wenn man keine Kraft hat? Dieses Wort, das Trost und Mut zusprechen will, ist nicht einfach ein Psychopharmakon oder eine rosarote Brille für die Seele. Es ist auch kein magisches Wort oder eine geistliche Kraftreserve oder eine religiöse Durchhalteparole. Dieses Wort ist viel mehr. Dieser Text gibt nämlich klar und praktisch Tipps für schwere Situationen, im Umgang mit schweren Situationen. Was ist die Situation, in die Jesaja hineinspricht? Der Text spricht zu dem Volk Israel, das in zwei Generationen in babylonischer Gefangenschaft lebt. Der Text wurde ca. 586 v. Chr. Geschrieben. Die babylonische Gefangenschaft des jüdischen Volkes war eine Kriegsfolge unter Nebukadnezar. In dieser Gefangenschaft, man nennt es eher Exil, hatte das Volk Israel sehr viele Freiheiten. Es war nicht so übliche Gefangenschaft. Die konnten selbstständig Handel treiben, die konnten Sklaven halten. Die hatte einige Prioritäten. Die Juden neigten dazu, sich in dieser Gefangenschaft, die ja über zwei Generationen, also 40 Jahre anhielt, sich an Babylon anzupassen. Das heißt, sie nahmen die Gewohnheiten und die Kultur der Babylonier an und sie liebäugelten mit deren Götter. Die Babylonier haben die Astrologie verehrt und haben die Sterne als Götter angesehen. Das Gottesbild des Volkes Israels war in dieser Gefangenschaft geprägt von einem strafenden Gott. Und so war es das Hauptziel der jüdischen Priester in dieser Zeit, den jüdischen Glauben lebendig zu halten. Und man nennt im Nachhinein diese Zeit der babylonischen Gefangenschaft die Blütezeit des jüdischen Glaubens. Psalm 137 ist in dieser Zeit entstanden. Dennoch, die Männer waren müde, kraftlos, die Jünglinge erschöpft. Wir kennen äußere Gefangenschaften nicht. Wir leben in der Freiheit. Es geht uns gut, wie es Tobias auch im Gebet ausgedrückt hat. Freiheit ist das höchste Gut der westlichen Gesellschaft. Und doch erleben wir selbst im Laufe unseres Lebens manches Gefangensein. Ich glaube, jeder von uns kennt es. Wir erleben Gefangensein in Leid, in Krankheit, wenn Sterben uns begegnet oder im Scheitern. Diese Situationen nehmen gefangen, sie machen müde, die kosten Energie, die machen kraftlos. Gefangen können wir auch sein in Abhängigkeiten. Gibt es genug, das Internet, Handy, Perfektionismus. Gefangenschaft in unruhigen Gedanken kann auch so etwas sein, das immer wieder umtreibt, wiederkehrt und die Kraft nimmt und vor allem die Freiheit im Geist. Wir gehen zurück zu denen in der Gefangenschaft. Auf die unerhörten Gebete, auf die jahrzehntelange Gefangenschaft folgt der Zweifel im Glauben an Gott. Und dann kommen die Fragen, menschlich, völlig normal. Wenn es die Babylonier so gut haben mit ihrem Glauben an die Sterne, sollen wir dann nicht auch diesem Gott glauben, diesen Glauben annehmen? Denen geht es doch gut damit und uns nicht. Unser Gott schweigt. Diese vergleichenden Gedanken kommen und sie sind durchaus verständlich. In Mangelsituationen liegt der Vergleich nah. Wozu sollten Sie also an einen Gott glauben, der erstens die Gefangenschaft über so lange Zeit zugelassen hat und zweitens weder Gebete erhört noch befreit? Kennen wir solche Gedanken, Gedanken des Zweifels, Zeiten der Glaubensmüdigkeit und Erschöpfung? In diese Zeiten hinein spricht dieser Text und Jesaja zeigt behutsam und ermutigend eine Möglichkeit, wie wir in schweren Situationen im Glauben bleiben können und dadurch Hilfe erfahren. Besonders betont er, dass nicht er es ist, der ermutigt, sondern dass Gott durch ihn spricht. Im ganzen Kapitel macht Jesaja Gott groß und es ist wie so ein Aufwärtstrieb. Gott wird immer größer, je mehr wir in den Text einsteigen. Wie ermutigt Jesaja also das Volk? Erstens, er schafft die Erinnerung. Er führt das Volk zurück und erinnert an die Zusage Gottes aus der Vergangenheit. Er beginnt mit einer Aussage, für die keiner, der sie hört, selbst einstehen muss. Und das ist gerade in der Kraftlosigkeit eine Riesenentlastung. erinnert. Er sagt, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt, dass ihre Knechtschaft, ihre Gefangenschaft ein Ende hat und ihre Schuld vergeben ist. Das heißt, dieses Wort beginnt mit einer Zusage, die unabhängig von allen Erschöpfungen erklingt. Getröstet werden wir von Gott selbst, dadurch, dass er in das Leben eingegriffen hat. Er hat schon eingegriffen, er ist schon da. Er erinnert an dieses, ich habe schon eingegriffen in dein Leben. Interessant ist, dass in diesem Vers Gefangenschaft und Schuldvergebung zusammenhängen. Es wird in einem Satz erwähnt. Hier wird also nicht zuerst von der äußeren Gefangenschaft gesprochen. Hier geht es zuerst um das gefangene menschliche Herz. Jesaja erinnert daran, dass die Gefangenschaft ein Ende hat und Schuld vergeben ist. Er erinnert. In einer langen Krankheitsphase, in der ich nichts tun durfte, nur liegen musste, habe ich alte Briefe gelesen und Fotos angeguckt, Bilder von den Kindern nochmal Revue passieren lassen, gemalte Bilder. Und das war so schön, das hat mich innerlich so wach gemacht, diese Erinnerungen. Und ich glaube, Erinnerungen wecken in uns Gefühle, die wir in der Kraftlosigkeit manchmal nicht mehr spüren und haben. Gefühle machen wieder lebendig und beleben die Müden. Gefühle machen wach. Und jeder Müde wünscht sich, dass er wach wird. Der zweite Punkt, Jesaja geht in die Gegenwart und er fordert auf zum Blickwechsel. Vers 26, seht doch nur in die Höhe. Wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er lässt sie alle aufmarschieren, das ganze unermessliche Heer. Jeden Stern ruft er einzeln mit Namen und keiner bleibt fern, wenn er der Mächtige und Gewaltige ruft. Wer müde, niedergeschlagen, bang und kraftlos ist, kann nicht mehr viel tun. Er lässt sich hängen, er ist wie erstarrt, er ist gelähmt. Es droht die Resignation und die Gleichgültigkeit. Hinein in die Frage, ob die babylonischen Götter und der damit verbundene Glauben an die Sterne vielleicht attraktiver ist als der Glaube an den Gott, den sie kennen, wagt Jesaja eine Aufforderung zur Aktivität. Er sagt nicht, lass doch deinen Kopf nicht so hängen. Das kennen wir ja vielleicht alle, dass jemand das gut meint und sagt, jetzt lass deinen Kopf nicht hängen. Er sagt es anders, er sagt, heb deinen Kopf. Seht euch die Sterne an. Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem ganzen Himmelszelt? Weißt du, wie viele Wolken gehen weit hinüber alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet. Seht euch den Himmel an, seht euch die Sterne an. Wer hat das alles gemacht? Während die Babylonier an die Sterne glauben und sie zu ihrem Gott machen, hat Gott alles gemacht. Er steht als Schöpfer über den Sternen. Alles ist ihm bekannt. Jeden Stern kennt er mit Namen. Dieser Gott ist niemals müde. Dieser Gott ist niemals erschöpft. In Viktor Frankls Erzählungen aus seiner Zeit im KZ berichtet er, wie er einmal, geplagt von Fleckfieber, eiternden Wunden an Händen und Füßen, in Eiseskälte auf dem Weg zur Toilette, vor Müdigkeit, Schmerz und Schwäche in den kloakigen Schneematsch fällt. Und er fällt auf sein Gesicht. Und dieses Mal beschließt er zu sterben. Er will sich nicht mehr umdrehen. Und dann kommt einer, den er später niemals mehr gesehen hat, und dreht ihn einfach um. Und das Erste, was Viktor Frankl sieht, ist der Sternenhimmel. Und dieser Blick in den Himmel gibt ihm neuen Lebensmut und Kraft. Doch wir wissen, diese Blickrichtung hält nicht. Wir können ja nicht den ganzen Tag in den Himmel sehen, wie Hans Guck in die Luft aus dem Struwwelpeter, da würde man ja ständig stolpern. Und stolpern tun wir ja sowieso immer im Laufe unseres Lebens. Und das spricht Jesaja in Vers 27 an. Er sagt, ihr Leute von Israel, ihr Nachkommen Jakobs, warum klagt ihr? Der Herr kümmert sich nicht um uns. Unser Gott lässt zu, dass uns Unrecht geschieht. Am Hoftor sagte neulich jemand zu mir, und sie hat extra deshalb geklingelt, um mir das zu sagen. Ich halte es nicht mehr aus. Es kommt eins zum anderen. Warum ist das bei mir so? Warum geht es anderen so gut? Der Mensch ist ständig auf der Suche nach Antworten und Erklärungen. Und so bastelt er Gott in seine Fragen und Antworten mit hinein. Doch die Frage des Warum, die findet letztlich keine Antwort. Gott ist nicht erklärbar für uns. Gott ist Gott und er ist und bleibt für uns ein Geheimnis. Und so ist es der Mensch, der vom Leben her befragt wird und letztlich von Gott her immer wieder gefragt wird. Gerade in schwierigen Situationen ist es Gott, der an uns die Vertrauensfrage stellt. Und wir sind es, die antworten können. Der dritte Punkt, die Hoffnung im Glauben. Jesaja weist hin auf Zukünftiges. Und jetzt kommt dieser Vers, den wir in unterschiedlicher Übersetzung vielleicht alle im Kopf haben. Die aber auf den Herrn harren, so Luther übersetzt das Wort Vertrauen mit harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht müde werden. Die aber, Jesaja weckt Hoffnung. Das Aber ist ein Verbindungswort. Und wenn wir es zwischen zwei Sätze platzieren, dann polarisieren wir. Das Aber ist wie ein Magnet, der zwei gegensätzliche Späne voneinander trennt. Das Aber zeigt einen Gegensatz, einen Widerspruch. Und in diesem Vers, in dem Jesaja Hoffnung weckt, widerspricht er. Aber, dennoch, trotzdem, ungeachtet dessen, die aber. Hier macht der Text eine Wendung und er verweist auf eine Freiheit, die der Mensch in Gefangenschaften immer noch hat. Es ist die Freiheit, wie er über die Dinge, die ihm geschehen, die passieren, denkt. Der Mensch hat immer die Wahl, wie er über das, was ihm im Leben widerfährt, denken soll oder kann. Und dann beginnt Jesaja die Zukunft zu malen. Und er nimmt zwei Bilder aus dem Leben des jüdischen Volkes. Er sagt, die aber auf den Herrn vertrauen, die trotzdem vertrauen. Das Wort harren, das ich für mich mit aushalten, durchhalten, abwarten assoziiere, ist im Deutschen die Bedeutung von Hoffnung. Im Hebräischen hat dieses Wort zwei Bedeutungen. Es sind Seile, die zu einem geflochten werden, sind der Bezug dazu. Und das andere wird es, in der anderen Bedeutung wird das Wort harren übersetzt mit das wie das Netz einer Spinne gespannt sein. Das wie das Netz einer Spinne gespannt sein. Haben Sie schon einmal bewusst ein Spinnennetz angesehen? Jetzt gerade im Herbst sieht man sich ja sehr deutlich morgens. Die Fäden werden an verschiedenen Stellen geknüpft und dadurch entsteht die Spannung im Netz. In der Mitte sitzt die Spinne, scheinbar passiv und regungslos. Doch das täuscht. Die Spinne ist total aktiv. Die wartet, aber sie erwartet Erregungen. Bewegungen. Sie spürt sensibel die feinste Erschütterung des Netzes. Sie ist in Erwartung einer Beute, die sie nährt und ihr Überleben sichert. So übersetzt ist das Wort harren viel mehr als ein passives Geschehen lassen. Es ist ein Fühler ausstrecken auf alles, was sich um einen herum bewegt. Und das verändert die Sichtweise enorm, weil Dinge wahrgenommen werden, denen man sich sonst je nach eigener Bewertung verschließt. Es gibt Hoffnung. Und dann zeichnet Jesaja weiter. Er nimmt ein zweites Bild aus dem Leben des jüdischen Volkes. Er zeichnet ein Bild vom Adler. Ein Adler wird ungefähr 70 Jahre alt. In dieser Zeit wird sein Federkleid ein- bis zweimal erneuert. Im Laufe seines Lebens werden die Stiele der Federn brüchig. Es wird Talg und Schmutz angesammelt. Das Federkleid wird schwer und schränkt die Flug- und Jagdfähigkeit ein. also braucht er neue Federn. Ebenso verkalken der Schnabel und die Krallen im Alter, die müssen abgewetzt werden, um sein Überleben zu sichern. Dazu muss sich der Adler zurückziehen. Er verbringt eine Zeit am Boden. In der Zeit ist er in der Flugfähigkeit und der Jagdfähigkeit eingeschränkt und er ist etwas schutzloser. Diese Zeit nennt man Mauser. Um neue Flugkraft zu gewinnen, braucht ein Adler die Mauserzeit. Wenn meine Oma früher von Menschen gesprochen hat, die Krisen und Scheitern erlebt haben, dann sagte sie, der so und so, der hat jetzt auch wieder Federn lassen müssen. Der Mensch in der Mauser, der muss auch sein schützendes Kleid ablegen, das er vielleicht mühsam erarbeitet hat mit seinen eigenen Händen. Und doch ist die Mauserzeit lediglich eine Durchgangszeit. Nach der Mauser kann ein Vogel wieder fliegen. Manchmal muss man Federn lassen, um einen neuen Antrieb und neue Kraft zu bekommen. Die aber auf den Herrn vertrauen, die aber auf den Herrn harren, das ist das Trostwort des Propheten hinein in die Müdigkeit und Kraftlosigkeit des Menschen. Und es wird deutlich, der Trost geschieht da, wo Menschen sich Gott nicht ausreden lassen, wo sie sich festhalten und mit Hoffnung auf Gott warten und in aller Anspannung und Abgespanntheit gespannt mit ihm rechnen. So ist der Glaube eine große Ressource und eine Kraftquelle in schwierigen Situationen. Im Angesicht des lebendigen Gottes kann der Mensch dennoch, aber ein Ja und einen Sinn finden, allen Umständen zum Trotz, mit der Haltung eines Hiob, der sich vor Gott und seiner Größe beugte. Die aber auf den Herrn gespannt sind, wie das Netz einer Spinne, bekommen nach der Mauser eine neue Flugkraft. Ich wünsche Ihnen und mir, dass es uns immer wieder gelingen mag, dieses Aber, dieses Dennoch, dieses Trotzdem zu buchstabieren. Und falls es uns nicht gelingt, dann tut es gut, wenn einer kommt und sagt, heb doch mal deinen Kopf, sieh dir den Himmel an, sieh dir doch die Sterne an. Wer hat das alles gemacht? Amen.